damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Es wird nur zwei Kategorien geben, Gutes oder Böses. Es gibt nichts Neutrales, nichts, das weder gut noch böse wäre. Alles, was zur Ehre Gottes und nach dem Willen und dem Wort Gottes getan wird, ist gut, und alles andere ist nicht gut. Der Teufel möchte uns ständig davon überzeugen, dass es eine Art geistliche Neutralität gebe und wir uns in einer Art Grauzone befänden, in der es weder weiß noch schwarz gebe. Aber das ist eine Lüge. Jesus hat ganz deutlich gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. In diesem Leben gibt es für einen Gläubigen nur zwei verschiedene Aktivitäten. Entweder sammelst du und tust das Positive, oder du zerstreust und vergeudest. Vergeudest was? Deine Zeit. Denk nur an all die Stunden, die du vor deinem dummen Fernseher gesessen bist, in denen du hättest beten oder Bibel lesen oder Gemeinschaft mit Gläubigen haben oder deine Familie auferbauen können. Wie wirst du vor Gott darüber Rechenschaft ablegen? Ich möchte dich nicht unter Verdammnis bringen, weil ich glaube, dass wir für solche Dinge nicht werden Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir aufrichtig Buße darüber tun, sie bekennen und um Vergebung bitten. Im Jahr 1986 gab es ungefähr 6 Wochen lang ein souveränes Wirken Gottes in unserer Ortsgemeinde. Jeden Tag verbrachten wir die frühen Morgenstunden in der Gemeinde auf unserem Angesicht vor Gott. Und ich glaube, der Heilige Geist hat uns damals in keinem Punkt nachhaltiger überführt, als in Bezug auf den Götzen des Fernsehens in unseren Familien und all die Stunden, die wir damit zugebracht haben, diesen Götzen anzubeten. Ich habe gehört, wie eine Person nach der anderen Gott oft weinend um Vergebung dafür bat, dass sie Zeit vor dem Fernseher vergeudet hatte. Ich sage nicht, Fernsehen sei durchweg schlecht. Wenn man lange genug sucht, findet man auch etwas Gutes, aber man muss wirklich danach suchen. Manchmal hat es durchaus seine Berechtigung, fernzusehen. Aber denkt daran, dass ihr vor Jesus einmal Rechenschaft über jede Stunde ablegen müsst, die ihr vor dem Fernseher verbringt. Gehen wir zurück zu Römer 14, 13. Hier haben wir wieder ein Deshalb oder Nun, und ich sagte ja schon, dass man herausfinden müsse, weshalb in so einem Fall Deshalb steht. Dieses Deshalb steht hier, weil wir alle einmal vor dem Richterstuhl Jesu stehen werden. Deshalb oder darum wollen wir nicht mehr einer den anderen richten, sondern haltet vielmehr das für das Richtige, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu bereiten. Ich habe in mein Skript geschrieben, Kritik kann eine Sucht sein. Wir kennen verschiedene Süchte, Tabak, Alkohol, Drogen und so weiter. Auch Fernsehen ist eine Sucht. Es gibt viele Menschen, die so süchtig sind, dass sie regelrecht Entzugserscheinungen bekommen, wenn sie einen Tag nicht fernsehen. So etwas kann man in Zeitschriften wie Time oder Newsweek lesen. Das ist eine objektive Tatsache. Aber ich möchte euch hier noch auf eine andere Sucht hinweisen, nämlich die Sucht, andere Menschen zu kritisieren. Und wenn du damit aufhören möchtest, brauchst du dafür die übernatürliche Gnade Gottes, denn du bist süchtig danach. Und es ist eine destruktive Sucht. Sie zerstört dich. Und sie zerstört auch die Menschen, die du kritisierst. Sie spaltet den Leib Christi. Ich spüre, dass Gott mich drängt, euch diesbezüglich zu warnen. Lebt euer Leben in dem Bewusstsein, dass ihr für alles, was ihr sagt und tut, vor Jesus werdet Rechenschaft ablegen müssen. Ich hatte vor einiger Zeit den Eindruck, ich müsste sicher sein, vor Jesus keine peinlichen Fragen beantworten zu müssen. Deshalb bat ich den Heiligen Geist, mir zu zeigen, ob es noch Dinge gäbe, die ich bekennen müsste und noch nicht bekannt hatte, und glaubt mir, er hat mir Dinge gezeigt. Ich möchte euch empfehlen, dasselbe zu tun, vielleicht nicht gleich auf der Stelle, aber so, wie der Herr euch führt. Paulus sagt in 1. Korinther 11, wir würden von Gott nicht gerichtet werden, wenn wir uns selbst richten. Gott gibt uns die Gelegenheit, uns selbst zu richten und unser Verhalten anhand des Wortes Gottes zu überprüfen. Und wenn wir sagen, ich war schuldig, ich habe falsch gehandelt, Herr, es tut mir leid, ich tue Buße, vergib mir, ist die Schuld ausgelöscht und wir müssen nicht darüber Rechenschaft ablegen. Ist das nicht herrlich? Ich sehe es so. Es ist in etwa so, wie wenn man Kassettenaufnahmen macht. Ich habe vor vielen Jahren noch selbst mein eigenes Radioprogramm aufgenommen und ich kann es kaum glauben, aber ich habe es wirklich damals noch selbst getan. Und wenn man am Anfang ein leeres Band braucht, benötigt man zunächst einen Löschmagneten, mit dem man das Band völlig löscht. Wenn du zum ersten Mal als Sünder zum Herrn Jesus kommst, setzt er seinen Löschmagneten ein und alles Böse, das du jemals getan hast, wird gelöscht, so als hättest du es nie getan. Und in deinem weiteren Leben sagst und tust du vielleicht Dinge, die falsch sind. Das ist nicht so tragisch, wenn du es bekennst und darüber Buße tust. Jesus löscht dann dieses kleine Stück vom Band. Du brauchst keinen Löschmagneten mehr, aber du musst das Band sauber halten. Machen wir weiter. Römer 14, 13. Darum wollen wir nicht mehr einer den anderen richten, sondern haltet vielmehr das für das Richtige, dem Bruder keinen Anstoß und kein Ärgernis zu bereiten. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass Liebe das Leitthema dieser Kapitel des Römerbriefs ist. Und immer wieder einmal geht Paulus zurück und weist uns darauf hin, dass uns die Liebe dazu veranlasst, das Richtige zu tun. Deshalb sagt er hier, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist. Nur dem, der etwas für unrein achtet, dem ist es unrein. Nichts ist an sich selbst unrein. Ich denke, wir müssen wissen, was das Neue Testament dazu sagt, weil es sehr wichtig ist. Gehen wir zunächst zu Markus 7. Paulus sagt, es gibt keine Nahrung, die an sich unrein wäre, aber wenn jemand glaubt, etwas sei unrein und es auf dieser Grundlage ist, ist es für ihn unrein und verunreinigt ihn. In Markus 7,15 folgende spricht Jesus darüber, was wir essen und sagt. Da ist nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern was von dem Menschen ausgeht. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Also nichts, was wir durch den Mund zu uns nehmen, kann uns verunreinigen. Vielmehr verunreinigt uns das, was aus unserem Mund herauskommt. Die Jünger verstanden das nicht und deshalb fragten sie nach. Vers 17. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Wege, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Eine wichtige Aussage, die wir festhalten müssen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es durch die Autorität Jesu keine Nahrung mehr, die an sich unrein wäre. Subjektiv betrachtet kann sie jedoch durchaus unrein sein. Manche Leute essen Aale. Anderen schaudert bei dem Gedanken, Aale zu essen. Meine erste Frau war Dänin und für die Dänen ist der Aal eine absolute Delikatesse. Meine Frau fuhr damals durch die ganze Stadt, um Aale zu bekommen. Wenn es dir nicht behagt, Aale zu essen, brauchst du es nicht zu tun. Aber kritisiere die Dänen nicht, wenn sie Aale essen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Schließlich sehen Aale ja fast wie Schlangen aus und viele Afrikaner essen Schlangen und erachten sie für eine wahre Delikatesse, aber ich möchte nicht näher darauf eingehen. Als nächstes noch 1. Timotheus 4,4. Paulus spricht hier über bestimmte Irrtümer, die sich in der Gemeinde breit machen und redet von Leuten, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Aber du musst glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Er spricht hier von Nahrung. Nichts ist verwerflich. denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und in vielen Teilen der Welt ist es keine bloße Formalität, vor dem Essen zu beten, denn man weiß nicht, was man isst. Aber wenn du den Glauben hast, kann es durch dein Gebet geheiligt werden. Es ist bereits durch das Wort Gottes geheiligt. Und wenn dein Gebet in dieselbe Richtung geht, wirst du verhindern, dass du eine Nahrungsmittelvergiftung oder dergleichen bekommst. Aber du solltest dir auch sicher sein, dass du den Glauben hast. Und ich war schon in Situationen, in denen ich keinen Glauben hatte. Ich sagte einfach nur Nein, danke. Nicht, weil ich dachte, das Essen würde mich verunreinigen, sondern weil ich gesund bleiben wollte. Zurück zu Römer 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst unrein ist, nur dem, der etwas für unrein achtet, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Seht ihr, das grundlegende Prinzip ist die Liebe. Wenn du bestimmte Dinge nicht isst, dann nicht deshalb, weil du glaubst, dass sie verboten sind, sondern weil du unter bestimmten Umständen deinem Bruder ein Anstoß wärst, wenn du sie in seiner Gegenwart essen würdest. Wenn ich zum Beispiel in Jerusalem mit einem jüdischen Gläubigen, der noch jung im Glauben ist, in ein Restaurant gehen würde, würde ich vermutlich sehr genau darauf achten, nichts zu essen, was er nach wie vor mit Abscheu betrachtet. Ihr müsst wissen, dass es für orthodoxe Juden bestimmte Nahrungsmittel gibt, die für sie etwas wirklich Entsetzliches sind. Ich würde in Gegenwart eines orthodoxen jüdischen Gläubigen niemals Speck essen. Nicht, weil ich glaube, es sei falsch, sondern weil er glaubt, es sei falsch. Vor Jahren führte ich einen jungen Juden zum Herrn. Er war in einem sehr orthodoxen Umfeld aufgewachsen und hatte sich vollkommen angepasst. Er sagte, das erste Mal, als er es wagte, Speck zu essen, habe er die Augen geschlossen, den Speck in den Mund gesteckt und sich gefragt, ob er nachher noch am Leben sein würde. Er blieb am Leben und allmählich schmeckte ihm der Speck auch. Ich persönlich denke jedoch, dass Speck nicht sehr gesund ist, aber das ist ein anderes Thema. Auch Salz ist nicht gerade gesund für mich, aber ich habe keine religiösen Bedenken dagegen, Speck zu essen. Aber in der Gegenwart bestimmter Leute würde ich keinen Speck essen, weil es wichtiger ist, meinen Bruder im Glauben zu stärken, als zu beweisen, dass ich recht habe. Nun der letzte Teil von Vers 15. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Wenn Paulus die Menschen ansah, sah er in ihnen Menschen, für die Jesus gestorben ist, gleichgültig, ob sie Juden oder Nichtjuden waren. So sah er die Menschen. Und auch sein Umgang mit den Menschen beruhte auf dieser Sichtweise. Wir müssen denselben Blick haben wie er. Vers 16. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Setzt euch nicht unnötiger Kritik aus. Das ist schon deshalb weise, weil negative Kräfte gegen dich freigesetzt werden, wenn du kritisiert wirst. Warum solltest du dich unnötigerweise diesen negativen Kräften aussetzen? Vers 17, ein ganz wunderbarer Vers, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen. Im Reich Gottes geht es nicht darum, was wir essen oder trinken. Es sind im Wesentlichen drei Dinge, die das Reich Gottes ausmachen: Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. In unserem jetzigen Zeitalter ist das Reich Gottes auf Erden nur dort eine Realität, wo der Heilige Geist am Werk ist. Die Grenzen des Reiches Gottes auf Erden werden durch jenen Bereich bestimmt, in dem der Heilige Geist wirkt. Außerhalb des Heiligen Geistes hat man nichts anderes als Gesetz, Vorschriften und Religion. Nur der Heilige Geist kann das Reich Gottes in ein Leben oder in eine Situation hineinbringen. Und wenn der Heilige Geist hineinkommt und wenn man ihm gestattet, zu tun, was er will, wird er drei Dinge hervorbringen: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Doch beachtet, das erste Resultat ist Gerechtigkeit. An zweiter Stelle steht der Friede und dann die Freude. Jesus sagt in Matthäus 5, 6: Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Er sagte nicht nach Frieden oder nach Freude oder nach Heilung oder nach Wohlstand. Ich reise viel und begegne vielen Christen, die nach Heilung oder Wohlstand hungern und dürsten. Aber ich treffe nicht sehr viele, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und sobald du diese Gerechtigkeit erlangt hast, werden sich Friede und Freude als natürliche Konsequenzen einstellen. Strebe nicht in erster Linie nach Frieden oder Freude, sondern mach die Gerechtigkeit zu deinem Ziel. Heute wird in der Welt viel darüber gesprochen, wie notwendig Frieden sei, und das ist auch berechtigt. Aber dieser Ruf nach Frieden wird durch die Manipulation Satans zu einem Mittel der Verblendung werden, denn die Welt wird nach Frieden streben und vielleicht sogar behaupten, Frieden gefunden zu haben, jedoch ohne Gerechtigkeit. Und das ist eine Täuschung. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen wahren oder dauerhaften Frieden. Sehen wir uns schnell zwei Passagen aus Jesaja an. Jesaja 48, 22, der letzte Vers des Kapitels, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Solange wir Gottlosigkeit tolerieren, haben wir keine Aussicht auf einen dauerhaften Frieden. Dieselben Worte finden wir am Ende von Kapitel 57, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Die grundlegende und vorrangige Bedingung für Frieden ist Gerechtigkeit. Und genau das ist das Reich Gottes, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich frage dich, befindest du dich hier und jetzt im Reich Gottes? Hast du Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist? Wenn nicht, hast du vielleicht eine Religion, bist du vielleicht Charismatiker oder Pfingstler oder Baptist oder Methodist oder Presbyterianer oder was auch immer, aber du bist nicht im Reich Gottes. Denn genau das sind die Grenzen des Reiches Gottes, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der nächste Vers steht mir sehr real vor Augen, Vers 18. Denn wer auf diese Weise Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Auf welche Weise? Durch Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich bekehrte mich auf dramatische Art und Weise mitten in der Nacht auf der Stube einer Kaserne der britischen Armee, nachdem ich kaum ein Jahr gedient hatte und verbrachte anschließend noch fast 5 Jahre als Christ in der britischen Armee. Die Armee ist nicht unbedingt ein einfacher Ort, um dort als Christ zu bestehen. Ich hatte den Eindruck, Gott hätte mich aus der Armee herausholen und in einen netten, religiösen Rahmen versetzen sollen, wo ich entsprechende Kleidung tragen und mich einer angemessenen Sprache bedienen könnte. Aber das tat er nicht. Er ließ mich fast 5 Jahre bei den fluchenden, gotteslästerlichen, gottlosen britischen Soldaten. Und ich kann sagen, dass ich durch die Gnade Gottes für meinen Glauben einstand und ihn bewahrte. Ich lernte dabei eines. Immer, wenn man in eine neue Situation kommt, soll man die anderen sofort über den eigenen Standpunkt unterrichten. Es ist nicht meine Gewohnheit, immer niederzuknien, wenn ich nachts bete, doch damals in der Kaserne kniete ich mich zum Beten immer nieder, denn so wussten die anderen sofort, was ich für ein Mensch war. Und sie haben mir alles Mögliche angetan. Einmal kniete ich auf dem Bett und betete, und meine Kameraden ließen das Bett herunter. Aber ich betete einfach weiter. Ich möchte damit nur sagen, dass sie mich allmählich respektierten. Und in Zeiten, in denen wir in der Wüste in den Schlachtreihen standen, kamen diese harten, gottlosen, fluchenden Soldaten zu mir und sagten, ich bin so froh, dass du bei uns bist, Corporal Prince. Ich war ihre Versicherungspolice. Solange ich da war, fühlten sie sich sicher. Und solange ich bei dieser speziellen Einheit war, gab es eigentlich auch keine wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Ich hatte Diskussionen mit den Offizieren, konfrontierte den befehlshabenden Offizier mit bestimmten Themen, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Als ich aus der Armee entlassen wurde, bekam ich wie jeder britische Soldat eine Bewertung und auf meiner Bewertung stand beispielhaft, die höchste Bewertung, die die britische Armee zu vergeben hat. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, sondern um zu bekräftigen, was Paulus sagt, nämlich dass man, wenn man Gott in Gerechtigkeit, Frieden und Freude dient, Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt ist. Letztlich wissen die Gottlosen, wie sich ein Christ verhalten sollte. Wenn ich mal was Falsches tat, kamen meine Kameraden zu mir und sagten, das hättest du nicht tun sollen. Sie haben mich wirklich beobachtet. Weiter nun in Römer 14. Wir kommen nun zur Anwendung. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Das größte Anliegen des Paulus war das Werk Gottes, der Leib Christi. Lasst uns immer das tun, was den Leib aufbaut, auch wenn damit persönliche Opfer verbunden sind. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß ist. Ich habe absolut die Freiheit, Speck zu essen. Doch wenn ich vor den Augen eines jüdischen Neubekehrten Speck esse, der diese Dinge nicht kennt, und ich ihm dadurch ein Anstoß bin, ist es böse, versteht ihr? Ich mache mich des Bösen schuldig. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Es geht um die Frage, erbaust du deinen Bruder oder zerstörst du seinen Glauben? Ich persönlich habe absolut die Freiheit, all die Dinge zu tun, die in diesem Vers aufgeführt sind, aber ich würde sie nicht in der Gegenwart von Menschen tun, die daran Anstoß nehmen würden. Vers 22. Habe deinen Glauben, den du hast, als deine eigene Überzeugung vor Gott. Also verstricke dich nicht in Streitgespräche über diese Dinge. Wenn du davon überzeugt bist, dann ist es gut. Sei davon überzeugt, aber lass es eine Sache zwischen dir und Gott sein. Glückselig, wer sich selbst nicht verdammt in dem, was er gutheißt. Eine sehr tiefschürfende Aussage. Du kannst Dinge gutheißen, die absolut legitim sind. Doch indem du sie gutheißt, verdammst du dich selbst wegen der Wirkung, die du auf deine Glaubensgeschwister hast. Dann fährt Paulus fort. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht auf Glauben beruht, ist Sünde. Auch das ist eine tiefschürfende Aussage, nicht wahr? Es gibt nur eine Grundlage für ein gerechtes Leben, und das ist der Glaube. Wenn du es nicht aus Glauben heraus tust, dann tu es gar nicht. Was nicht auf Glauben beruht, ist Sünde. Nun, ich möchte noch kurz auf den Anfang von Römer 15 eingehen, weil wir noch etliches zu bewältigen haben und uns dafür nur mehr eine Lehreinheit bleibt. Vers 1. Wir aber, die Starken, und Paulus bezieht sich hier auf die vorige Passage, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Das ist der Maßstab geistlicher Stärke, nicht wie viel du tun kannst, sondern wie viel du tragen kannst. Geistliche Stärke in diesem Sinne heißt, in der Lage zu sein, andere hochzuheben. Ich hatte vor etlicher Zeit einen Freund im geistlichen Dienst, der aus der apostolischen Kirche in Wales stammte. Diese Glaubensrichtung glaubt an festgesetzte Apostel und Propheten und hat etliches, was wahr ist, aber sie sind sehr gesetzlich geworden. Als junger Mann hat dieser Mann sein Vertrauen auf diese Apostel verloren. Sie waren diktatorisch, selbstherrlich und drückten anderen ihren Willen auf. Deshalb wandte er sich von alledem ab. Doch dann hatte er eine Begegnung mit dem Herrn und kam wieder zurück. Und einmal sagte er in meiner Anwesenheit diesen Satz, der für mich zum Klassiker geworden ist. Er sagte, dann erkannte ich, dass Apostel nicht Menschen sind, die oben stehen und dich unten halten, sondern Menschen, die unten sind und dich nach oben halten. Deine Stärke besteht nicht darin, Menschen unten zu halten, sondern nach oben zu halten. Wisst ihr, warum er das sagte? Nun, ihr wisst, wo im neuen Jerusalem die Namen der Apostel stehen. Sie sind im Fundament, sie sind unten. Geistliche Stärke erweist sich demnach nicht darin, andere niederzumachen und ihnen alles zu diktieren, sondern darin, dass man in der Lage ist, jene hochzuhalten und aufzuerbauen, die nicht so stark sind wie man selbst. Dann sagt Paulus, jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Das Schlüsselwort hier ist Erbauung oder Auferbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesus ließ die Schmähungen derer, die Gott hassten, auf sich kommen, weil er für Gott lebte. Und auch wir müssen bereit sein, uns schmähen zu lassen, wenn wir für Gott leben. Dann sagt er etwas sehr Wichtiges, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Er sagt, alles, was geschrieben wurde, alles, was in den Schriften ist, ist zu unserem Nutzen da und zu unserer Belehrung, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Es ist großartig, ermuntert zu werden, aber vergesst nicht, dass die Schriften nur jene ermuntert, die ausharren und geduldig sind. Es reicht nicht zu glauben, man muss am Glauben festhalten. Dein Glaube wird auf die Probe gestellt werden, du wirst Prüfungen durchlaufen. Die Schrift wird dich segnen, wenn du ausharrst. Es heißt über Abraham, nachdem er geduldig ausgeharrt hatte, empfing er die Verheißung. Erinnert ihr euch, wie lange sein Glaube auf die Probe gestellt wurde? Er harrte etwa 25 Jahre lang geduldig aus und hatte die Verheißung eines Sohnes, der sein Erbe sein würde. Und dann, nachdem er geduldig ausgeharrt hatte, empfing er die Verheißung. Manche Leute sagen, man brauche nichts weiter als Glauben. Dem stimme ich nicht zu. Du brauchst Glauben und Geduld. Gemeinsam sind sie unschlagbar. Dann noch eine letzte Schriftstelle. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Welches Ziel hat Paulus? Harmonie. Harmonie zwischen den Gläubigen, damit sie sich ungeachtet ihrer persönlichen Differenzen auf den Herrn in seiner Güte konzentrieren und gemeinsam den Herrn Jesus Christus in Harmonie verherrlichen und preisen. Das ist das positive Ziel all seiner Lehre. Und Paulus nimmt uns mit durch verschiedene Bereiche, die dies verhindern würden, und warnt uns vor ihnen. Aber vergesst nicht, das positive Ziel ist eine harmonierende Gruppe von Gläubigen, die gemeinsam und einmütig mit einer Stimme Gott preisen.